Ihr dürft mit mir heute Morgen aufschlagen, den 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Wer eine Bibel braucht, ihr dürft euch gerne eine ausborgen. Hinten am Tisch stehen welche. Wir haben am Karfreitag drüber gesprochen, dass Karfreitag, Kar von dem Wort kommt klagen oder trauern, diesem Sinn. Und dass Martin Luther es umbenannt hat in den guten Freitag. Und die Engländer, die Amis, sagen das im Englischen noch immer Good Friday. Und warum war es ein guter Freitag, an dem Jesus ans Kreuz ging? Wegen dem, was am Sonntag passiert ist. Wegen Ostern, wegen der Auferstehung. Und ich möchte heute einen Text mit euch lesen, den ihr sicher schon kennt, im 1. Korinther 15, die Verse 12 bis 20. Da schreibt uns der Apostel Paulus: Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Vers 20, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Wir sehen hier, dass Jesus in seiner Auferstehung oder durch seine Auferstehung 6 unserer tiefsten Bedürfnisse erfüllt. Der Lebendige, der auferstandene Jesus ist die Antwort auf diese Sehnsüchte. Und hier in unserem Text haben wir es im Negativ verfasst. Da wird erstens gesagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist unsere Predigt inhaltslos und umsonst. Und zweitens, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube inhaltslos, leer. Und drittens, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind die Apostel falsche Zeugen und sind Lügner. Und viertens, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind wir noch in unseren Sünden, die wir auf Jesus vertraut haben für unsere Errettung. Fünftens, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind die Entschlafenen, die verstorben sind im Vertrauen auf ihn, dann sind sie verloren. Und sechstens, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind wir die elendsten Menschen von allen, weil wir uns einer Illusion hingegeben haben. Aber, Vers 20, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Und deswegen können wir diese negativen Aussagen hier umdrehen, und das möchte ich heute Morgen gemeinsam mit euch tun. Und da sehen wir, was die Auferstehung Jesu uns gebracht hat, oder zumindest 6 Dinge, die sie uns gebracht hat. Und ich möchte die Reihenfolge ein bisschen verändern. Erstens, wenn Jesus auferstanden ist, dann haben wir Sündenvergebung. Und das ist die Grundlage für alles andere, was wir von Gott empfangen. Weil wir versöhnt sind mit Gott. Weil es uns in eine Beziehung bringt mit Gott. 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 18, heißt es, Gott hat uns mit sich selbst versöhnt durch Christus. Und im Römerbrief, Kapitel 4, Vers 25, heißt es über Jesus, der unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Am Kreuz hat Jesus unsere Schuld bezahlt, und wenn wir das für uns persönlich annehmen, werden wir im Gegenzug umkleidet mit seiner Gerechtigkeit. Sein perfektes, sündenloses Leben wird uns zugerechnet und unsere Schuld wird auf ihn überwiesen und ist bezahlt am Kreuz. Und deswegen sind wir gerecht gesprochen vor Gott, weil Jesus uns gerechtfertigt hat. Das ist, was dieses Wort bedeutet, gerechtfertigt. Gerecht gesprochen vor Gott. Aber die Auferstehung, die bestätigt es und die beweist diese Tatsache. Sie zeigt uns, dass der Vater das Opfer Jesu angenommen hat, dass unsere Schuld wirklich beglichen ist, und die Auferstehung bestätigt Jesu Gerechtigkeit und Vollkommenheit. Gott, der Vater, hat Jesus auferweckt und hat ihn zurückgenommen in den Himmel. Das zeigt, dass Jesus der perfekte Gott ist, der Sündenlose. Und uns zeigt es das, dass es wahr ist, was Jesus gesagt hat, wenn er gesagt hat am Kreuz, es ist vollbracht. Unsere Schuld ist wirklich bezahlt. Und deswegen gilt es, wenn du dich Jesus anvertraut hast, hast du Vergebung deiner Schuld. Dann bist du nimmer in deinen Sünden. Und das ist wahrscheinlich unser tiefstes Bedürfnis. Unser tiefstes Bedürfnis ist Versöhnung mit Gott. Beziehung mit Gott, weil dafür sind wir geschaffen. Unser tiefstes Bedürfnis ist Vergebung unserer Schuld. Und zwar nicht nur irgendwie so in so einem psychologischen Sinn, dass wir uns irgendwas vormachen oder irgendwas einreden, dass wir uns besser fühlen oder nicht mehr so schuldig fühlen, nee, sondern wirkliche, echte Vergebung, wahre Vergebung. Menschen sind beladen von ihrer Schuld. Es gibt keinen Menschen, der sich noch nie schuldig gemacht hat. Unser Gewissen bezeugt uns das. Und die Menschen wissen das. Und Menschen tun verrückte Dinge. Menschen bestrafen sich auf selbst, weil sie sich schuldig fühlen, wegen ihrem schlechten Gewissen, und verdammen sich und, weiß nicht, fasten, und manche ritzen sich und hassen sich für das, was sie getan haben. Und Leute tun verrückte Dinge. Ich hatte eine Ex-Freundin, die hat so auf eher unschöne Art und Weise mit mir Schluss gemacht, und die hatte so ein schlechtes Gewissen davon. Jahre später hat sie mir das mal erzählt, dass sie so den Deal mit Gott gemacht hat, sie wird nicht heiraten, bevor ich nicht verheiratet bin. Und ich habe gesagt, hey, das ist doch verrückt. Das hätte ich nie von dir verlangt. Aber irgendwo diese Schuld, und sie ist damit nicht zurechtgekommen und hat sich selbst sowas auferlegt, eine irrsinnige Last. Wahrscheinlich das größte Extrem sehen wir zu Ostern in diesen Ländern, wo sich manche Leute ans Kreuz schlagen lassen, weil sie denken, damit können sie irgendwie was gut machen, weil sie nicht im Reinen sind mit Gott, weil sie irgendwo von ihrer Schuld beladen sind. Und Menschen legen sich alle möglichen Dinge auf, um ihre Schuld wieder gut zu machen. Machen Sozialarbeit und Spenden, und Eltern überhäufen ihre Kinder mit Geschenken, weil sie sie vernachlässigt haben und weil sie sich schlecht fühlen. Und es gibt Menschen, die jeden Tag an das Grab von jemandem gehen, weil sie sich so schuldig fühlen, weil sie gesündigt haben gegen diesen Menschen und diese Schuld sie belastet. Und Menschen tun alles Mögliche, um zu versuchen, ihre Schuld abzuarbeiten, um irgendwie ihr Gewissen zu beruhigen. Sind religiös und gehen beichten und gehen wallfahren und tun gute Werke, und manche sprengen sich sogar in die Luft, weil sie denken, dadurch können sie irgendwie ihre Schuld abarbeiten, aber wir wissen, dass es nicht möglich ist für uns Menschen, unsere Schuld rückgängig zu machen. Das kann nur einer, das kann nur ein Vollkommener, nämlich Jesus. Er hat es für uns getan. Und Menschen werden krank wegen Schuld. Menschen werden psychisch krank, Menschen werden körperlich krank, psychosomatische Erscheinungen. Menschen ertränken die Last ihrer Schuld im Alkohol. Wir haben um die 3 Millionen Alkoholiker in unserem Land. Also Menschen hungern nach Vergebung. Das ist ein ganz tiefes Bedürfnis, was jeder Mensch hat. Ich denke, wird sehr deutlich illustriert in einem Ereignis, was vor ein paar Jahren in Madrid stattgefunden hat. Und zwar hat da ein Vater eine Annonce in eine Zeitung gesetzt mit den Worten: Paco, so hieß sein Sohn, Paco, ich vergebe dir, komm nach Hause, dein Vater. Ich warte morgen um die und die Uhrzeit im Park. Am nächsten Morgen waren 800 junge Männer namens Paco in diesem Park versammelt. Die Menschen hungern nach Vergebung. Und das hat Jesus uns gebracht. Und die Auferstehung besiegelt es. Also das gilt für dich heute. Wenn du Jesus vertraust, dann bist du nicht mehr in deinen Sünden. Und das ist eine frohe Botschaft, oder? Was für eine Erleichterung, wie wunderbar das ist. Und das Zweite, weil Jesus auferstanden ist, ist auch unser Glaube fest gegründet. Hat unser Glaube eine feste, stabile Grundlage. Wir können Jesus absolut vertrauen. Und auch danach sehen wir uns. Menschen sehnen sich nach jemandem, auf den sie sich wirklich verlassen können. Dem sie wirklich vertrauen können. Der wirklich vertrauenswürdig ist. Jemanden, mit dem man durch dünn und dick gehen kann, weil man weiß, okay, der wird da sein. Jemanden, der dich nie enttäuschen wird. Der dein Vertrauen nie enttäuschen wird. Und so jemanden wirst du in dieser Welt nicht finden. Weil selbst wenn wir Menschen gute Vorsätze haben, wir sind zu schwach. Und deswegen ist jeder Mensch eigentlich nur begrenzt vertrauenswürdig. Aber wir sehnen uns danach. Und ich glaube, wir sehnen uns danach, weil wir dafür geschaffen sind. Als Gott Adam und Eva die ersten Menschen geschaffen hat und in den Garten gesetzt hat, hat er sie so geschaffen, dass sie ihm vertrauen mussten für alles eigentlich. Und Jesus hat gesagt zu seinen Kritikern, er hat gesagt, Leute, ich gebe euch ein Zeichen, an dem ihr feststellen könnt, an dem ihr wissen könnt, dass ich wirklich der bin, der ich behauptet habe zu sein, nämlich der Messias, der Retter, der Sohn Gottes. Ich gebe euch ein Zeichen, das beweist, dass ich der bin, der ich behauptet habe zu sein. Und zwar am dritten Tag werde ich auferstehen. Und die Auferstehung beweist uns, wer Jesus ist. Beweist uns, dass er der Retter ist. Beweist uns auch, dass er uns nichts vorgemacht hat. Dass Jesus wirklich absolut vertrauenswürdig ist. Am Kreuz hat Jesus seine Liebe für uns bewiesen. Hat bewiesen, wie gut er es wirklich mit uns meint. Wie sehr er für uns ist. Wie weit er bereit ist, für uns zu gehen. Aber die Auferstehung zeigt uns seine Macht. Und zeigt uns auch die Fähigkeit, sein Wort zu halten. Das, was er verheißen hat. Nicht nur gute Absichten, sondern dass er auch wirklich fähig ist, das zu tun, was uns verheißen hat. Und so, Jesus ist dein Vertrauen wirklich wert. Wenn du ihm vertraust, wirst du nie enttäuscht werden. Wenn du Jesus vertraust, wirst du nie zu Schanden werden. Im Römerbrief lesen wir das, Kapitel 10, Vers 11. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Auch das ist eine wunderbare Sache. Das Dritte ist, die Apostel predigen, was wahr ist. Wenn Jesus auferstanden ist, dann predigen die Apostel die Wahrheit, dann sind sie keine falschen Zeugen, sondern sind sie wahre Zeugen über Gott und was er für uns getan hat. Und obwohl unsere Kultur in zunehmendem Maße postmodern ist und relativistisch ist, dass die Leute sagen, ja, was für mich gut ist, ist für mich gut, und was für dich gut ist, ist für dich gut, und was für mich wahr ist für mich wahr, was für dich wahr ist für dich wahr, was für mich richtig ist für mich richtig, was für dich richtig ist für dich richtig. Aber trotzdem sehnen wir uns tief in unserem Herzen nach echter Wahrheit, nach absoluter Wahrheit, nach einfach wahrer Wahrheit, wenn man das so sagen darf. Muss man heute manchmal schon dazu sagen. Echte Wahrheit. Weißt du, wie es euch geht? Nerven euch diese Talkshows auch? Wenn da Leute im Kreis rumsitzen, irgendwelche bekannten Leute, die da eingeladen sind und diskutieren über irgendein Thema, Politik oder Abtreibung oder sonst irgendwas, und jeder gibt seine unheimlich wichtige, subjektive, begrenzte Meinung von sich. Ich bin der Meinung, ich bin der Meinung, nein, ich bin der Meinung, ich bin der Meinung. Und am Ende ist alles so ein großes Boah, und jeder hat so seine Meinung rausgekotzt, und am Ende sind wir so schlau wie vorher, weil alles ist relativ und jeder hat seine Meinung und im Prinzip ist alles egal und du kannst eh denken und machen, was du willst. Wen interessiert das? wen interessiert die Meinung von begrenzten Menschen? Was ich wirklich wissen will, ist Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Was ist wirklich richtig? Wie läuft der Hase? Das ist, woran ich interessiert bin. Und ich glaube, jeder Mensch sehnt sich tief im Herzen nach echter, wirklicher Wahrheit. Weil ohne diese Wahrheit, ohne so eine absolute Wahrheit, können wir eigentlich nichts wissen. Karl Popper hat es gesagt, wir wissen, dass wir nichts wissen. Man kann immer nur falsifizieren, aber nie verifizieren. Wenn euch das nichts sagt, macht euch keinen Kopf. Aber das ist, wo die Wissenschaft heute steht, dass wir wissen, dass wir nichts wissen. Ohne eine absolute Wahrheit gibt es keinen Halt, gibt es keine echte Moral, gibt es keinen Maßstab. Ist dein Gewissen, dieses Empfinden von richtig und falsch, eigentlich eine Illusion, die du in deinem Herzen hast? Und dann sind wir wirklich elende Menschen, dann sind wir ja wieder hineingekotzt in so ein bedeutungsloses, leeres Universum. Wir sind einfach da, wir haben unsere moralischen Empfindungen in unserem Herzen, aber eigentlich ist das Ganze ein Witz. Weil es gibt ja nichts Wahres, es gibt nichts Objektives, es gibt nichts, was wirklich richtig ist, nur was für dich persönlich wichtig ist und was für mich persönlich richtig ist. Und wenn das halt widersprüchlich ist, naja, machst du dein Ding und ich mach mein Ding und alles ist subjektiv. Und wir sind eigentlich entfremdet von uns selbst, weil in unserem Herzen haben wir diese Empfindungen von richtig und falsch und wir sind ohne Halt, völlig haltlos in diesem Universum. Und es gibt keine Grundlage für unsere Gesellschaft, für unser Zusammenleben. Das Einzige, was bleibt, ist Machtpolitik. Und der Stärkere setzt sich durch. Jeder hat seine Meinung. Jede Meinung ist so gut wie jede andere. Und der Stärkere setzt halt dann willkürlich fest, was für alle anderen dann auch als wahr zu gelten hat. Und wenn der Stärkere dann gerade ein Hitler oder ein Stalin ist, dann hast du halt Pech gehabt. Subjektive, kleine, begrenzte Menschen spielen sich auf als absolut. Wenn es keine objektive Wahrheit gibt, dann ist das Einzige, was uns wirklich bleibt, Verzweiflung. Und die Existenzialisten, diese Philosophen, haben das erkannt. Viele von denen haben sich das Leben genommen, weil sie diese Sinnlosigkeit einer absoluten Relativität erkannt haben. Das ist ein Widerspruch in sich. Ne? Alles ist relativ, aber das gilt absolut. Gell? Oder Menschen werden absolut zynisch. Mein Soziologieprofessor zum Beispiel auf der Uni war absoluter Zyniker. War so ein bisschen überheblich, hat gesagt, ja, die dummen Menschen auf der Straße, ne, die glauben wirklich, dass es was richtig und falsch gibt, ne, aber wir Soziologen, wir wissen ja, dass eigentlich alles subjektiv ist und ja, wir in unserer Gesellschaft, wir haben uns halt irgendwie zusammengeredet und zusammengerauft, na, du willst nicht, dass ich dich umbringe und ich will nicht, dass du mich umbringst, also haben wir halt irgendwann mal beschlossen, es ist nicht gut zu morden und haben irgendwelche Gesetze aufgestellt, aber eigentlich wissen wir ja, dass es wirklich egal ist. Ich meine, wenn ich keiner erwischt, na, dann letztendlich, es gibt nicht richtig oder falsch. Es ist egal. Und wenn du so lebst, dann wirst du zu einem absoluten Zyniker. Und so war dieser Professor. Aber wir dürfen Wahrheit kennen. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und Jesus hat es bewiesen, dass er die Wahrheit ist durch seine Auferstehung. Und deswegen, weil es so ist, habe ich einen Halt und habe eine echte und eine wahre Wahrheit, die auch mit meinem Herzen übereinstimmt. Weil die Bibel sagt uns, Gott hat sein Gesetz auf unser Herz gelegt. Gesetz des Universums ist Gottes Charakter. Und das ist in jedem Herzen von uns drin. Und wenn du es nicht glaubst, dann nicht an Jesus glaubst, dann möchte ich dich herausfordern, einfach mal die Evangelien durchzulesen und nicht zu sehen, ob dein Herz diese Worte, die Jesus gesprochen hat, bestätigt.
Das ist wahr, das ist richtig, das ist heil, das ist beständig, was er uns gesagt hat. Und ich bin so froh, dass ich die Wahrheit kennen darf. Wirklich die Wahrheit persönlich. Jesus, der die Wahrheit in Person ist. Er ist auferstanden und er lebt. Und wir können in Beziehung mit dieser Person leben. Wir dürfen ihm nachfolgen. Und das ist wunderbar. Viertens, wenn Jesus auferstanden ist, dann sind wir nicht elend und bemitleidenswert, sondern im Gegenteil, dann sind wir beneidenswert. Sind wir die gesegnetsten Menschen in dieser Welt. Wenn wir einem toten Jesus nachfolgen würden, dann wäre es Torheit. Aber ein lebendiger Jesus, hey, das ist bereichernd, das ist bedeutsam, das ist befriedigend. Und dann macht auch unsere Hingabe an ihn Sinn und unsere Aufopferung für ihn und die Anbetung von ihm ist zutiefst sinnvoll. Dann sind wir Menschen, die wirklich das ausleben können, wozu wir geschaffen sind, nämlich für eine Beziehung mit Gott. Und dann hat das, was ich tue, Bestand. Dann ist es nicht sinnlos, was ich tue in meinem Leben, sondern es hat ewig Bestand. Und mein Leben ist nicht irgendwie so sinnlos und richtungslos und letztlich ist alles egal. Nee, es ist befriedigend, es ist sinnerfüllt, es ist bedeutsam in alle Ewigkeit. Jesus hat gesagt, ich kann Schätze im Himmel sammeln mit meinem Leben. Was ich tue in dieser Welt für Jesus, es wird in Ewigkeit Bestand haben. Ich habe eine sichere Zukunft für die Ewigkeit. Ich habe eine Perspektive. Und das ist auch was, wonach jeder Mensch sich sehnt. Jeder Mensch hat Sehnsucht im Herzen nach einem sinnerfüllten, sinnvollem Leben. Und in meinem Leben war das so ein Hauptpunkt, der mich zu Jesus getrieben hat. Einfach dieses Empfinden der Sinnlosigkeit eines Lebens ohne Gott. Wofür lebe ich? Was soll das alles hier? Warum mache ich, was ich mache? Warum versuche ich gut zu sein? Nur weil meine Eltern mich so erzogen haben? Oder ist letztlich alles egal? Warum nicht irgendwie so ein Schwein sein, wie viele andere in der Welt und viel Kohle machen und andere unterdrücken und nimm dir, was du kriegen kannst und dann stirbst du aber irgendwann und dann ist alles vorbei und alles sinnlos und alles egal. Das ist zutiefst frustrierend. Das ist nicht befriedigend, das ist die Hölle auf Erden, so zu leben. Und das hat mich wirklich zu Jesus getrieben. Im Gegensatz dazu, im Vers 58 hier im Kapitel 15, 1. Korintherbrief, lesen wir: Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Hey, wir haben einen Sinn im Leben, das, was wir für Jesus tun hier in unserem Leben, das wird ewig Bestand haben. Und wenn ich mal am Ende meines Lebens zurückschaue auf mein Leben, dann muss ich nicht auf ein sinnloses Leben schauen, sondern ich kann sogar vorausschauen auf eine sinnvolle, erfüllte Zukunft. Ist nur eine Segnung. Wir könnten noch so viele Segnungen beschreiben, die Auferstehung Jesu uns gebracht hat. Ich möchte nicht ins Detail gehen. Wir beschränken uns im Wesentlichen auf diese 6 Dinge, die wir hier in unserem Text sehen. Aber überlegt mal, ich habe mal so eine Liste gemacht von Bibelstellen, die mir eingefallen sind. Wegen der Auferstehung ist Jesus beim Vater und im Römerbrief Kapitel 8 lernen wir, Jesus tritt für uns ein. Weil Jesus auferstanden ist, sind wir wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. 1. Petrus Kapitel 1. Und weil Jesus auferstanden ist, können wir jeden Tag persönlich in der Gemeinschaft mit ihm genießen. Jesus hat gesagt in Matthäus 28, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Wir sind hier rein. Weil Jesus auferstanden ist, haben wir den Höchsten über alles. Philipper 2, Vers 9, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes, des Vaters. Weißt du, was dein Herr ist oder wer dein Herr ist? Wofür du lebst? Wie es dir geht? Aber ich empfinde es als zutiefst befriedigend, so einen allmächtigen Herrn zu haben, den wahren Herrscher, den allmächtigen Herrscher über dieses Universum. Es ist wunderbar, ihn zu kennen und mit ihm zu leben. Und es macht mich froh, dass er mich seinen Freund nennt und dass ich nicht länger sein Feind bin. Und die Bibel sagt uns sogar, wir dürfen mitherrschen mit ihm. Weil Jesus auferstanden ist, hat Gott den Heiligen Geist auf uns ausgegossen, Apostelgeschichte 2. Weil Jesus auferstanden ist, lebt er und wirkt noch heute. Könnt ihr auch in der Apostelgeschichte lesen, was Jesus durch die Apostel getan hat. Und das will er auch durch uns tun. Weil Jesus auferstanden ist, haben wir Vergebung, haben wir Versöhnung mit Gott. Das haben wir schon besprochen. Weil Jesus auferstanden ist, dürfen wir Kinder Gottes sein. Weil Jesus auferstanden ist, können wir Frucht bringen für Gott. Römer 7, Vers 4. Und weil Jesus auferstanden ist, haben wir die Garantie, sichere Verheißung, dass auch wir auferstehen werden und mit ihm verherrlicht werden. 2. Korinther 4, Vers 14. Denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch vor sich stellen wird. Sind wir nicht gesegnet in Jesus? Also weil Jesus auferstanden ist, sind wir nicht die bemitleidenswertesten Menschen, die elendsten Menschen, sondern wir sind beneidenswerte Menschen eigentlich. Wir sind reiche Menschen, wir sind gesegnet. Und dann fünftens, deswegen, weil wir die Wahrheit predigen und wahres Leben predigen, ist unsere Predigt nicht sinnlos und nicht leer, sondern bedeutungsvoll und wichtig und wertvoll. Und das ist auch ein Bedürfnis, was wir haben, oder? Weil wer will immer nur leeres Zeug, leeres Geschwätz von sich lassen? Und ich möchte dich ermutigen, in dieser Osternzeit, erzähle einem Menschen weiter von dem, was Jesus für dich getan hat. Sechstens, wir haben alle ein Bedürfnis nach ewigem Leben voll Freude. Nicht nur ein erfülltes und reiches Leben hier und jetzt, sondern wir kommen, weil Jesus auferstanden ist, am Ende unseres Lebens nicht irgendwie so an ein leeres Ende, so eine Sackgasse rein. Wir werden nicht nur einfach irgendwie so eine Null oder hören auf zu existieren oder noch schlimmer, enden in der Hölle, verdammt. Sondern wir dürfen wissen, dass die, die im Glauben an Jesus entschlafen sind, nicht tot sind. Sondern sie leben im wahrsten Sinn des Wortes. Ewiges Leben, ein Leben in Fülle. Und das ist auch, was wir erwarten dürfen für uns. Das ist auch wunderbar. Wir sind nicht für immer getrennt von unseren Lieben, die verstorben sind im Glauben an Jesus, sondern wir wissen, wir werden auferstehen, wir werden mit ihnen auferstehen und mit ihnen verherrlicht werden und für immer mit Jesus sein. Vielleicht schlag mit mir auf 1. Thessalonicher 4, Vers 14 oder ab Vers 14. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Und dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, die noch am Leben sind, wenn Jesus wiederkommt, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Und so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Petrus schreibt uns im 1. Petrus 1, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Also lasst uns das tun. Lasst uns Gott preisen für diese Hoffnung. Lasst uns diese Osterfreude leben und lasst uns diese frohe Botschaft und diese Osterfreude weitergeben an andere. Amen. Lasst uns beten. Lieber Herr, wir sind so gesegnet, dass du kein toter Herr bist, kein toter Gott bist, sondern einer, der auferstanden ist und der lebt und der jetzt hier unter uns ist und der unser Leben mit so viel Sinn und Wahrheit und Freude erfüllt. Danke, dass du da bist, Herr, dass wir eine Hoffnung haben, dass wir ein sinnvolles Leben leben dürfen hier und jetzt und dass wir eine sichere Zukunft haben in alle Ewigkeit. Danke, Jesus, dass wir leben dürfen im wahrsten Sinn des Wortes, weil du lebst. Und ich bitte dich für heute, dass du uns an diesem Ostersonntag füllst mit dieser Osterfreude, mit der Freude an dem auferstandenen Herrn. Wir wollen dich loben, wir wollen dich preisen, wir wollen dich anbeten heute. Wir wollen dir sagen, dass wir so dankbar sind, Herr Jesus, dass wir dich lieb haben und dass wir mit dir leben wollen. Zur Ehre des Vaters. Amen.